NDR Info. Themen des Tages.
In Berlin wird über das Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer und ihres Landes verhandelt. Welche Rolle spielt Gastgeber Deutschland? Worauf einigen sich Ukrainer und Europäer? Sind die USA dabei an Bord? Und besteht so eine Chance, dass sich Russland auf eine Verhandlungslösung einlassen muss? Das NDR-Info-Thema heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Abend. Wir blicken außerdem auf den Schock nach dem antisemitischen Terroranschlag in Sydney und auf den lukrativen Großauftrag für die Papenburger Meierwerft. Wo überall schon wurde über den russischen Krieg in der Ukraine und sein Ende verhandelt? In der Türkei, in Saudi-Arabien, in London, in Washington und Florida, in Brüssel, bei der NATO, in Genf. Mal unter türkischer Vermittlung, mal machten sich die USA zum Makler. Jetzt ist also Berlin der zentrale Schauplatz und Deutschland versucht, Fäden zusammenzubinden, damit Ukraine, Europäer und Amerikaner beieinander sind, ehe Moskau an der Reihe ist. Christina Nagel beleuchtet die deutsche Rolle bei den Verhandlungen.
Der Kanzler investiert viel Zeit und Energie, um Einfluss zu nehmen auf die Verhandlungen, die zwischen den USA und Russland laufen. Denn aus Sicht der Bundesregierung geht es hier nicht nur um die Ukraine, sondern auch um eigene europäische Sicherheitsinteressen. Merz nutzt dabei den direkten Kontakt, den er zu US-Präsident Trump aufgebaut hat, und seinen engen Draht zu anderen europäischen Staats- und Regierungschefs, allen voran zum französischen Präsidenten Macron und dem britischen Premier Starmer. Dass es ihm gelungen ist, in Berlin erstmals die US-Sonderverhandler und den ukrainischen Präsidenten an einen Tisch zu bekommen, gilt als Erfolg. Dass noch viele weitere europäische Staats- und Regierungschefs anreisen werden, als kluger Schachzug. Dabei geht es nicht nur darum, der europäischen Position mehr Gewicht zu verleihen, sondern auch darum, alle Europäer mit ins Boot zu holen. Denn deren Unterstützung ist im Verlauf der Woche für den Kanzler entscheidend. Merz hat sich in Brüssel dafür stark gemacht, eingefrorenes russisches Staatsvermögen zu nutzen, um einen Kredit für die Ukraine abzusichern. Ein Unterfangen, das rechtlich einige Fragen aufwirft. Ein Risiko, das sich aus Sicht von Kanzler Merz einzugehen lohnt. Mit den über 200 Milliarden Euro könnte die Ukraine längerfristig ihren Haushalt finanzieren und hätte Mittel für weitere Waffenkäufe, ohne dass die europäischen Geldgeber ihre eigenen Haushalte weiter belasten müssten. Die Bundesregierung hat für das kommende Jahr allein 11 Milliarden Euro für die Ukraine eingeplant.
Und nun also der kurze Schwenk nach Brüssel, von wo man die Ukraine auf lange Sicht mit Geld ausstatten könnte, auch für Waffenkäufe, wenn der Krieg sich doch ins fünfte Jahr zieht. Aber dazu müsste die EU einig sein, dass man das Geld des russischen Staates, das in Europa angelegt ist, als Vorgriff auf Entschädigungszahlungen für den Angriffskrieg einzieht und weiterleitet. Wo die Außenminister in dieser Frage heute stehen, fasst Helga Schmidt zusammen.
Es war der französische Außenminister, der von einem ganz besonderen Moment sprach. Davon, dass Europa wieder mit am Verhandlungstisch sitzt, in Berlin und auch in Brüssel, ganz einfach. So brachte es Frankreichs Außenminister auf den Punkt. Ganz einfach, weil die Europäer entschieden haben, ihr Schicksal wieder in die Hand zu nehmen.
Les Européens ont décidé de prendre leur destin en main, avec des décisions très significatives, à commencer par celle qui a été...
Bedeutende Entscheidungen seien getroffen worden und würden gerade auch wieder getroffen, meinte der französische Minister. Bei seinen Kollegen hörte sich das zwar etwas nüchterner an, aber die Stimmung unter Europas Außenministern war durchaus so, dass man immerhin die Chance sieht, dass Europa ein Wort mitzureden hat bei den Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine. Bevor die Waffenruhe sicher ist, darauf pochte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, müssten die Europäer aber zwei Ziele unbedingt weiterverfolgen.
Putting more pressure on Moscow and generating more support for Kiev.
Mehr Druck auf Moskau ausüben und mehr Hilfe für Kiew leisten. Bei der Finanzierung der Hilfen für die Ukraine sind die Verhandlungen allerdings noch nicht viel weiter gekommen. Ende März laufen die letzten Militärhilfen für die Ukraine aus. Die Zeit drängt also und die Diskussion über das russische Staatsvermögen, das in Europa liegt und als Sicherheit für Kredite an die Ukraine genutzt werden soll, Diese Diskussion ist mehr oder weniger festgefahren.
Wie Sie wissen, gibt es Länder, die da noch ihre Vorbehalte haben.
Staatsminister Günther Kriechbaum, der den verhinderten Außenminister Wadephul beim Treffen in Brüssel vertrat, sprach ausdrücklich von mehreren Ländern, die sich gegen die Nutzung der russischen Vermögenswerte sperren. Belgien ist nicht allein, sollte das heißen. Inzwischen sind Italien und Spanien dazugekommen, mindestens.
Die Situation ist alles andere als trivial. Die Ukraine braucht unsere Unterstützung. Und wer sich dem verweigert, der muss auch Alternativen aufzeigen können. Mir jedenfalls wurde noch kein Vorschlag unterbreitet, von dem man sagen könnte, das ist jetzt eine zündende Idee.
Spätestens am kommenden Donnerstag beim EU-Gipfel will man einig sein. Bis dahin wird weiter verhandelt. Einigkeit dann aber bei neuen Strafmaßnahmen gegen Russland. 40 Öltanker kommen auf die rote Liste. Das sind Schiffe, die zur russischen Schattenflotte gerechnet werden, weil sie russisches Öl exportieren und damit immer noch für Milliardeneinnahmen des Kreml sorgen. Sie dürfen nicht mehr in europäische Häfen einlaufen. Ihre Reedereien und Eigner müssen mit der Sperrung ihrer Vermögenswerte in Europa rechnen.
Helga Schmidt aus Brüssel. In Berlin sind Bundeskanzler Merz und Präsident Selenskyj im Kanzleramt am Abend vor Kameras und Mikrofone getreten.
Dieser Waffenstillstand muss durch substanzielle rechtliche und materielle Sicherheitsgarantien der USA und der Europäer abgesichert sein. Was die USA hier in Berlin an rechtlichen und an materiellen Garantien auf den Tisch gelegt haben, ist wirklich beachtlich. Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt, den ich sehr begrüße.
Und über den Stand der Gespräche in Berlin spreche ich jetzt mit Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale. Wie sehr ließ sich denn der Kanzler in die Karten blicken? Wo stehen wir in den Verhandlungen, auch mit den US-amerikanischen Unterhändlern?
Insgesamt war da schon relativ viel Zuversicht für meinen Eindruck zu spüren. Das war für mich schon auch ein Stück weit überraschend, wie sehr dann doch die US-Verhandler, die ja enge Vertraute von Donald Trump sind, gelobt worden sind, sowohl von Merz als auch von Selenskyj. Nur zum Beispiel beim Thema Sicherheitsgarantien, wir haben gerade das Zitat des Kanzlers gehört, was das ganz konkret bedeutet. Also ob wirklich vergleichbar der NATO-Beistandsgarantie die USA der Ukraine zur Seite stehen, springen, sollte eben nach einem Waffenstillstand Russland dann wieder die Ukraine angreifen. Das ist dann nicht bis ins letzte ausbuchstabiert. Also es gibt so einige doch positive Signale, auch dass US-Präsident Donald Trump eben heute Abend sich womöglich telefonisch nochmal zuschaltet und jetzt doch ein Stück weit näher an der ukrainischen Position ist als an der russischen, wie wir in den vergangenen Wochen ja oft dachten. Dann ist das ein positives Signal. Aber ob das schon der Durchbruch ist, dafür ist es vielleicht ein bisschen zu früh, das zu sagen.
Aber ein gutes Zeichen sicher, dass Trump nicht alles von seinem Schwiegersohn erst erfährt, nach Rückkehr oder per Telefon, der ja für die USA mitverhandelt, sondern gleich wieder mit den Europäern konfrontiert ist.
Ja, also es sind wahrscheinlich gemeinsame Gespräche. Es ist ja so, dass hier im Moment die ganzen Staats- und Regierungschefs aus anderen europäischen Ländern anreisen. Und da wollte man gemeinsam ein Zeichen der europäischen Geschlossenheit senden. Wenn jetzt US-Präsident Trump und auch seine Verhandler, also auch sein Schwiegersohn noch mit dabei sind, dann ist das schon die große Runde und wäre dann schon sicherlich, wenn das dann wirklich auch Einigkeit in den Papieren sich da niederschlägt, wo die Punkte aufgelistet sind, dann wäre das zumindest ein Fortschritt.
Welche Europäer werden da jetzt am Abend noch aufschlagen und überhaupt, wer alles versucht bei den Gesprächen, auch neben den Hauptgesprächen, die US-Vermittler in eine für die Ukraine erträgliche oder eben vielleicht sogar günstige Richtung zu bewegen?
Ja, also man konnte seit gestern Abend tatsächlich kaum noch folgen, wer wann hier wen trifft und auf welcher Ebene gesprochen wird. Vieles von den zentralen Gesprächen zwischen Ukrainern und den USA-Vertretern, die haben hier im Kanzleramt stattgefunden. Da hat kurz der Bundeskanzler, später dann einer seiner Berater das Ganze quasi moderiert. Heute Abend, wenn die Europäer hier sind, ich glaube, da wird nicht nochmal alles aufgemacht und nochmal grundsätzlich verhandelt. Da geht es eher darum, so ein Zeichen der Geschlossenheit und auch der europäischen Einigkeit zu senden. Das ist Friedrich Merz sehr wichtig, weil sich auch in der EU ja nicht alle einig sind, wie genau man der Ukraine hilft. Da wird es auch darum gehen, dass man diese großen Geldsummen russischen Vermögens, die in der EU eingefroren sind, dass man die ja nutzen will, um der Ukraine zu helfen. Da sind 200 Milliarden Euro, um die es geht. Die würden 2 Jahre das Militärbudget der Ukraine finanzieren. Auch darüber wird sicherlich gesprochen, weil das noch nicht unter Dach und Fach ist. Und es ist sicherlich gut, dass zum Beispiel auch die italienische Ministerpräsidentin und auch der Vertreter der polnischen Regierung hier ist, die sich zum Teil manchmal übergangen gefühlt haben in den letzten Wochen.
Selenskyj ist heute fast wie eine Flipperkugel durch Berlin geschossen worden. Was nimmt er auf jeden Fall Greifbares mit aus seit dem Wochenende?
Ich glaube, dass man hier so lange gesprochen hat, das hat Selenskyj deutlich gemacht, das hat auch Bundeskanzler Merz deutlich gemacht, das hat es seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine noch nicht gegeben, dass eben hier wirklich ja quasi zwei Tage lang auch im Detail darüber gesprochen wurde, was die Ukraine bereit ist, an Zugeständnissen zu geben und wo die amerikanische Seite anscheinend auch zum ersten Mal so richtig verstanden hat, wie kompliziert das alles ist und dass es nicht mal so eben mit 28 Punkten, wie sie Donald Trump vor 3-4 Wochen aufgeschrieben hat, getan ist, sondern dass man da wirklich genau hingucken muss, wo geht es um Gebietsabtretungen, wo geht es um die Frage eben, wie diese Sicherheitsgarantien organisiert sein können, sodass man zumindest gegenüber Russland da mit einer Stimme spricht. Und da scheinen die Ukrainer und auch die Europäer jetzt doch ein bisschen Zuversicht zu schöpfen, dass die Amerikaner da ein offenes Ohr haben und vielleicht dann doch ein bisschen mehr auch die ukrainischen Forderungen und Ansprüche berücksichtigen.
Einschätzungen live aus Berlin von Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale. Sie hören die NDR Info Themen des Tages. Die Australier sind entsetzt. Welcher Hass sich am Wochenende in Sydney auf wehrlose Jüdinnen und Juden entlud, die am Strand das Lichterfest feierten. Mehr als 100 Schüsse gaben ein 50 Jahre alter Pakistaner und sein 24 Jahre alter Sohn ab. Er, ein Obsthändler aus einer syrischen Familie, zum Helden wurde und einen der Angreifer entwaffnete. Über ihn wird nun in Australien natürlich lieber geredet als über den Antisemitismus im Land. Udo Schmidt fasst Reaktionen aus Politik und Gesellschaft zusammen.
Australien steht weiterhin unter Schock nach dem Attentat an Sydneys Bondi Beach. Ganz besonders trauert die jüdische Gemeinde der australischen Metropole. Sina Solomon steht mit einer Gruppe am Bondi Beach. Es sei furchtbar, sagt sie einem Reuters-Kameramann.
Feels really vulnerable. It feels like you never get to. You always hear that on the news. This always happens overseas.
Es fühlt sich sehr verletzlich an. Bisher haben wir gedacht, dass so etwas nur woanders passiert, in Israel etwa, aber doch nicht hier. Wir dachten, der magische Bondi Beach ist ein sicherer Ort. Und plötzlich ist alles anders. Es fühlt sich wie betrogen an. Es ist schwer zu beschreiben. Luke Milham macht sich Sorgen, auch wegen der Wut, die jetzt aufkommen wird.
It's an attack at a public area in our most well-known beach in Australia, you know?
Das war ein Angriff in der Öffentlichkeit, am bekanntesten Strand von Australien. Das wird die Menschen wütend machen, auch die, die sich sonst solches Geschehen eher desinteressiert anschauen. Es wird sicher ziemlich unheimlich eine Zeit lang. Der 50-jährige Attentäter wurde erschossen. Sein 24-jähriger Sohn liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Und der Mann, der den 50-jährigen bewältigte, ist zum Helden von Sydney geworden. Das Handyvideo seines Eingreifens ging viral. Jamie Williams kann es gar nicht glauben. Unfassbar, dass er den Mut hatte, einfach loszulaufen und sein Leben für die Menschen einzusetzen. Er hat sicher viele Leben gerettet. Wer weiß, wie lange es sonst noch weitergegangen wäre. Der 43-Jährige hatte dem Attentäter das Gewehr entrissen. Er liegt jetzt selbst verletzt im Krankenhaus. Er wurde von dem jüngeren Attentäter mehrfach angeschossen. Minütlich gehen Spenden für ihn ein. Und das ist gut, so meint Aaron Ashton. Ich denke, er ist ein Nationalheld, sogar ein internationaler Held. Das hätten wirklich nur wenige Menschen getan, gewagt. Die meisten wären sicher weggerannt. Er hat viele Leben gerettet. Australiens Regierung erwägt jetzt ein strengeres Waffenrecht. Gleichzeitig hält die Diskussion darüber an, ob Warnungen etwa der jüdischen Gemeinschaft in Australien nicht ernst genug genommen wurden. Premier Anthony Albanese wehrt vorsichtig ab mit dem Hinweis auf das Gemeinschaftsgefühl im Land.
This is a moment for national unity. This is a moment for Australians to come together. That's precisely what we will be doing.
Es ist ein Moment der nationalen Einheit. Es ist der Moment, in dem wir zusammenkommen. Das ist genau das, was wir jetzt tun. Kritik kommt sowohl aus der jüdischen Gemeinschaft in Australien, die seit langem vor zunehmendem Antisemitismus gewarnt hatte, als auch aus Israel. Der dortige Premier Benjamin Netanyahu geht sehr weit, wenn er feststellt, dass das Attentat vielleicht auch eine Folge der Anerkennung Palästinas durch Australien sei.
Und über Antisemitismus in Australien und seine Quellen habe ich mit Professor Heribert Dieter gesprochen. Der Ökonom ist Australien-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Welche Rolle spielen Antisemitismus und Islamismus im multikulturellen Australien?
Nun, bislang gab es natürlich in Folge des Terrorangriffs der Hamas vom Oktober 2023 auch schon eine lebhafte Debatte in Australien. Die Politik Israels wurde an vielen Orten, auch an vielen Universitäten öffentlich kritisiert. Aber was wir jetzt heute zu kommentieren haben, ist eine völlig neue Dimension. Australien ist bislang von Terror weitgehend verschont geblieben gewesen.
Welche Folgen kann Antisemitismus in Australien haben? Also wurzelt er in einer muslimischen Community, die zum Beispiel medial mit Herkunftsländern verbunden ist? Oder gibt es auch klassischen Rechtsextremismus bis hin zu Neonazis, die judenfeindlich auftreten?
Also es gibt Fremdenfeindlichkeit in Australien, obwohl Australien über eine vergleichsweise harmonische gesellschaftliche Entwicklung verfügt. Also Australien hat es geschafft, trotz großer Zuwanderungszahlen die Gesellschaft sozusagen nicht einer Spaltung zu überlassen. Es gab natürlich auch immer wieder Kritik an der Politik Israels, das ist eine Sache, aber das blieb auf einer Ebene der Kritik an Israel und weniger wurden Juden öffentlich angegriffen. Das ist jetzt ganz neu und man muss ja auch bedenken. Das passierte in der guten Stube Australiens, das passierte am Bondi Beach, dem vielleicht bekanntesten Strand Australiens. Das sollte so sein, das war von den Attentätern intendiert, die australische Gesellschaft zu verunsichern und das ist ihnen wohl auch gelungen.
Aber die harschen Reaktionen, die es ja sofort aus Jerusalem auf den Anschlag gab und die mit Kritik von Premier Netanyahu an der Regierung Albanese mit politischen Vorhaltungen verbunden war, das ist dann praktisch die Antwort auf eine pro-palästinensische oder israelkritische Politik der australischen Regierung.
Nun, die australische Regierung ist eine sozialdemokratische und der Premierminister hat sich lavierend, ambivalent verhalten. Er hat wohl auch immer den Terror der Hamas öffentlich kritisiert, aber er hat auch Israel kritisiert. Er hat die Forderung nach einem eigenen Staat für die Palästinenser öffentlich unterstützt. Insofern kommt die Kritik aus Israel nicht völlig überraschend. Aber um das nochmal zu sagen, bislang war Australien verschont geblieben von Terrorakten. Es gab in Bali 2002 einen Terrorakt, dem vorwiegend Australier zum Opfer fielen. Über 200 Menschen sind damals gestorben. Es gab ein Massaker in Tasmanien 1996. Da gab es keinen politischen Hintergrund. Bei dem sind aber auch 35 Menschen gestorben. Und seitdem, infolge dieses tasmanischen Attentats, hat man die Waffengesetze deutlich verändert. Also wir sprechen hier nicht von amerikanischen Verhältnissen, wo jeder vergleichsweise leicht eine Waffe bekommen kann. Aber wie man da jetzt weitere Verschärfungen etablieren könnte, das ist noch offen.
Der australische Inlandsgeheimdienst, ASIO, rechnet vor, dass antisemitische Vorfälle seit dem Massaker der Hamas in Israel, das auch Sie als Ausgangspunkt einer Entwicklung benannt haben, um 300% angestiegen sei und es sei inzwischen die größte Bedrohung in Australien. Heißt das, die Regierung muss jetzt im Kampf gegen Antisemitismus und im Schutz für jüdische Einwohner handeln?
Vermutlich schon. Also Australien hat heute etwa 800.000 muslimische Bürgerinnen und Bürger. Es gibt etwa 100.000 jüdische Bürgerinnen und Bürger, die sich normalerweise nicht unbedingt über den Weg laufen, weil die in unterschiedlichen Stadtteilen wohnen. Aber natürlich ist das jetzt ein Wendepunkt und es ist für Australien, das immer so sehr Wert gelegt hat auf seine kluge Einwanderungspolitik, das immer betont hat, wer nach Australien kommt, den suchen wir aus. Da steckt natürlich auch drin. Wir sind schon in der Lage, als Einwanderungsbehörde die auszusieben, die eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen. Das ist natürlich jetzt auf einmal in Frage gestellt.
Professor Heribert Dieter, Australien-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Gut eine Woche vor Weihnachten, große Erleichterung in Papenburg. Die Meierwerft, die sich im vergangenen Jahr von Bund und Land mit einem Milliardenkredit Luft verschaffen lassen musste, ihre neue Geschäftsführung kann nun aufatmen. Die Auftragsbücher sind voll, 10 Jahre lang. Man hat neue lukrative Aufträge an Land gezogen für den Bau von Kreuzfahrtschiffen, für die rund 10 Milliarden Euro bezahlt werden. Ist das Ende der Krise? Und lässt der Staat den Schiffbauer nun reprivatisiert vom Stapel? Anke Hoffmann blickt auf einen herausragenden Tag in der 230-jährigen Unternehmensgeschichte.
Große Erleichterung und Zuversicht bei der Meierwerft, Bund und Land. Die Werft sei dank der neuen Aufträge erstmal gesichert. 4 Kreuzfahrtschiffe für die MSC, optional noch 2 weitere. Damit wäre die Werft für mindestens 10 Jahre voll ausgelastet, so der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies.
In Zeiten wie diesen, in denen wir in der klassischen Weise eher in schwierigen Situationen der Industrie sind, schwer absehen können, wie die weitere Entwicklung ist, vor großen Sorgen stehen, was die Auftragslage angeht, ist das natürlich ein starkes Signal, wenn wir heute von MSC ein so klares Commitment für die Werft bekommen, dass wir eben eine langfristige Perspektive bis mindestens 35 haben.
Und das sind natürlich auch für die Beschäftigten der Werft gute Neuigkeiten, so der Chefsanierer der Werft, Ralf Schmitz.
Mit diesem Vertragsabschluss noch vor Weihnachten können nun alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werft endlich einmal ruhiges und sorgenfreies Weihnachtsfest feiern. Das gab es Jahre nicht da. Das freut mich persönlich ganz besonders. Und verlassen Sie sich auf uns, wir werden niemanden enttäuschen.
Die guten Nachrichten aus Berlin sieht man den Werksarbeitern an. Beim Schichtwechsel heute Mittag in Papenburg sind die meisten ziemlich erleichtert.
Ja, Stimmung ist gut, merkt man wohl, ein bisschen lockerer geworden. Also ich glaube, ziemlich zuversichtlich alle.
Schön eigentlich, wir freuen uns. Wir hoffen, es geht weiter so.
Also uns geht es super damit, ja klar. Ist wieder Arbeit für ein paar Jahre und ja, ich finde das gut. Geht um einiges entspannter wieder in Urlaub, ne? Das auf jeden Fall. Und aber wie sich das jetzt, was da jetzt alles noch kommt, müssen wir gucken.
Ein Auftragsvolumen von 10 Milliarden Euro. Diese Neuigkeiten sind wohl die besten seit langer Zeit für die Meierwerft und ihre Angestellten. Und auch für die vielen Zulieferer der Werft. Die sind schließlich abhängig vom Erfolg der Werft. Max-Martin Deinhardt, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostfriesland und Papenburg, weiß, wie wichtig diese neuen Aufträge für die Region sind.
Für Regionen heißt es ein großes Aufatmen. Meier hat insgesamt 3000 Zulieferer. Davon sind 600 bei uns in der Region mit vielen, vielen Beschäftigten, insgesamt 10.000. Bei uns hier im Emsland und südlichen Ostfriesland. Und da ist natürlich große Freude.
Neben der Freude betonen Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche und Ministerpräsident Olaf Lies heute auch, dass es richtig gewesen sei, dass Bund und Land im vergangenen Jahr bei der Werft eingestiegen sind. Das soll sich auch erst einmal nicht ändern. Aber Reiche sagt auch, dass es das Ziel ist, dass die Werft wieder in private Hände kommt. Jetzt herrscht erstmal Freude bei der Werft. Hier gehen die meisten mit einem guten Gefühl ins neue Jahr.
Das ist quasi das beste Weihnachtsgeschenk erstmal für die Region, denke ich, ne?
Anke Hoffmann aus Papenburg am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Montag. Gleich die 19 Uhr Nachrichten.